Einen wunderschönen guten Morgen. Ich würde jetzt am liebsten über alle Lieder reden, die wir gerade gesungen haben, weil die haben mich alle bewegt. Ich möchte nur über das, was wir als letztes gesungen haben. Stille vor dir, mein Vater, kurz reden. Das ist doch schön, oder? Stille vor Gott, ich begegne Gott, ich komme zu Gott. Und es ist Frieden, wie es da hieß. Es ist Stille. Ich kann das ablegen, was mich umtreibt. Wenn das nur immer so einfach wäre. Vor 5 oder 6 Wochen bin ich nach Istanbul gereist, um dort zu arbeiten. Und das war genau da, wo die Unruhen begonnen haben. Und ich kam in ein Istanbul, ich fühle mich in Istanbul ein Stück weit heimisch, in ein Istanbul, das so ganz anders war als jemals zuvor. Ein Istanbul mit ein bisschen Krieg. Und es war so schwierig, ruhig zu werden. Man war so aufgewühlt, wenn man erlebt, was da so alles los ist. Ich hatte auch eine Reisegruppe dabei, für die ich verantwortlich war. Und das mitten in diesem so unruhigen Istanbul. Das hat mich sehr umgetrieben. Und ich war dann mit dieser Gruppe im Archäologischen Museum in Istanbul. Das ist für mich noch mehr ein Stück Heimat. Da bin ich so richtig gern. Und habe den Teilnehmern dieser Reise dieses Museum gezeigt. Und wir kamen an einen alten Stein mit einer Inschrift. Bis hierhin, sie stammt aus dem Tempel in Jerusalem, bis hierhin dürfen Heiden gehen, sich Gott nähern, aber nicht mehr weiter. Du darfst bis hierhin kommen, wenn du zu Gott willst, aber wenn du weitergehst, dann musst du sterben. Dann wirst du getötet. Das wurde mir so deutlich, da in diesem unruhigen Istanbul, und das habe ich auch meiner Gruppe natürlich gesagt, wir dürfen heute ganz zu Gott kommen. Wir dürfen ihm von wirklich direkt begegnen, was für ein Vorrecht, und dort ist Ruhe und Frieden. Und auch wenn hier in Istanbul um uns diese Kämpfe toben, wir dürfen direkt zu Gott kommen. Das wurde mir so deutlich, was für ein Vorrecht es ist, dass Jesus Christus für uns sündige Menschen gestorben ist und den Weg zum Vater direkt ins Allerheiligste Gottes freigemacht hat. Ist es nicht wunderbar? Da habe ich mich so gefreut. Wir können direkt zu Gott kommen. Und deshalb habe ich diese Predigt heute überschrieben, Gott begegnen. Gott begegnen, dem heiligen Gott, der zu fürchten ist. Ging es euch bei dem Text eben? Wir sind in Hebräer 12, ab Vers 12. Ging es euch da auch so? Da war nicht nur von Gottes Nähe die Rede, da war auch von Furcht die Rede, wenn man Gott begegnet. Ich lese uns die Verse 18 bis 21 noch einmal. Also ich springe heute ein bisschen durch den Text. Da heißt es, ihr seid nicht zu einem sichtbaren, lodernden Feuer hingetreten, zu dunklen Wolken, zu Finsternis und Sturmwind, zum Klang der Posaunen und zum Schall der Worte, bei denen die Hörer flehten, diese Stimme sollte nicht weiter zu ihnen reden. Denn sie ertrugen nicht den Befehl, sogar ein Tier, das den Berg berührt, soll gesteinigt werden. Ja, so furchtbar war die Erscheinung, dass Mose rief, ich bin voll Angst und Schrecken. Was war das damals für eine Gottesbegegnung? Da ist Gott auf diesem Berg und dort ist er zu finden. Aber gleichzeitig ist das so furchterregend, die Sprache ist ja deutlich, dunkle Wolken, Finsternis, Sturmwind. So furchterregend, dass man sich gar nicht hingetraut hat. Das ist die Situation aus dem zweiten Buch Mose im Kapitel 19. Da wird dem Mose von Gott her aufgetragen: Mose, zieh um das Volk eine Grenze und sag, hütet euch, auf den Berg zu steigen oder auch nur seinen Fuß zu berühren. Jeder, der den Berg berührt, wird mit dem Tod bestraft. Keine Hand soll den Berg berühren. Wer es aber tut, soll gesteinigt oder mit Pfeilen erschossen werden. Ob Tier oder Mensch, niemand darf am Leben bleiben. Seid ihr heute Morgen schon Gott begegnet? Hat Gott da auch gesagt, bis hierhin darfst du kommen und wenn du ein Stück weiter gehst, dann tot? Warum dieses man würde in der Jugendsprache eher sagen krasse, weil Gott so heilig ist und Israel lernen muss, dass der heilige Gott so ganz anders ist und ich, sündiger Mensch, dazu nicht passe. Aber das schafft natürlich Distanz. Was für eine Distanz. Und selbst dem Mose, heißt es hier, ging es so, dass er rief, ich bin voll Angst und Schrecken. Das steht im 5. Buch Mose im 9. Kapitel. Da heißt es über Mose, dass er sich vor dem Herrn niederwarf, denn ich hatte Angst vor dem glühenden Zorn des Herrn. Das ist ein Gott, der nicht nur ernst zu nehmen ist, sondern der zu fürchten ist. Tiefe Ehrfurcht, tiefes Staunen vor dieser Heiligkeit, aber auch Distanz. Ich bin froh, dass der Predigttext hier nicht zu Ende ist. Wenn ich euch und mich hier stehen lassen müsste. Und doch glaube ich, dass mancher, auch von uns heute Morgen, vielleicht manchmal so ein gewisses Gottesbild hat. Darf ich mich Gott überhaupt noch nähern? Liebt mich dieser Gott überhaupt noch? Bin ich denn überhaupt heilig genug? Dann kommt diese Einflüsterung von der anderen Seite, die sagt, du hast doch schon wieder gesündigt. Wie kannst du denn vor Gott treten? Und das schafft Distanz. Oder habe ich vielleicht ein Gottesbild, das fordert und fordert und fordert und habe noch gar nicht erlebt, wie Gott in mir seine guten Gebote erfüllt? Und wie das Freude ist, wenn ich erlebe, dass Gott das Leben verändert. Und dann ist nicht mehr fordern und fordern und fordern, sondern ganz, ganz neue Möglichkeiten. Aber manchmal scheint dann Gott doch so eher der Spaßverderber zu sein. Mit all seinen Forderungen. Ist es vielleicht ein strenger, ein unnahbarer Gott für mich, dass ich an irgendeinen ganz, ganz strengen Menschen denke, bewusst oder unbewusst, sei es mein Vater, sei es sonst ein Lehrer oder wer immer auch, und ich Angst habe, zu diesem Gott zu kommen. Oder ist es ein Gott, der mich scheinbar oder sogar tatsächlich vergessen hat? Wir haben vorhin ein seltsames Lied gesungen, das eigentlich wunderschön beginnt und das lange durchhält und mit einer ganz komischen Zeile endet. Wisst ihr, welches ich meine? Genau, das war das Stichwort. Ich habe auch gerade in meinem Kopf nach der genauen Formulierung gesucht. Danke. Lass mich nicht im Stich. Das ist eigentlich eine Ungeheuerlichkeit, oder? Was wir da gesungen haben. Nur das ist das, was doch in Menschen manchmal vorgeht. Gott scheint mich vergessen zu haben und noch mehr, er hat mich im Stich gelassen. Er scheint gar nicht treu zu sein, er ist gar nicht treu. In was verrenne ich mich da? Und ich habe so einen fernen Gott, der mindestens so fern ist wie dieser Gott damals am Sinai, der gesagt hat, ihr dürft nur bis zu dieser Grenze kommen und nicht weiter. Für manche ist es vielleicht sogar der Gott, der mich verworfen hat. Ich wünsche uns allen, dass ihr noch niemals diesen Gedanken hattet. Gott hat mich verworfen. Das ist ein ganz, ganz grausiger Gedanke. Wenn wir dabei stehen bleiben müssten, dass Gott auch heute hier um unsere Gemeinde einen Kreis gezogen hat, eine Absperrung gezogen hat, so wie es hier im zweiten Buch Mose steht, und Gott ist draußen und wir hier drinnen und wir dürfen nicht das Lager, die Gemeinde hier verlassen und zu Gott kommen. Wenn wir da stehen bleiben würden, dann müssen wir unbedingt raus. Und so geht es hier auch weiter. Das ist der große Gegensatz hier im Text. Den zweiten Punkt habe ich überschrieben: Gott begegnen, dem heiligen Gott, der uns zu einem Fest einlädt. Zu einem Fest einlädt. Und da knüpfe ich an Römer 8, eine meiner Lieblingsstellen, Römer 8, Vers 15 und 16. Da heißt es, denn ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, sodass ihr euch immer noch fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern macht, den Geist, in dem wir rufen, Abba, Vater. So bezeugt der Geist selber unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Geist der Furcht oder Geist, so wie ein Kind dem Vater begegnet. Hier in unserem Predigttext, Hebräer 12, haben wir die Einladung zu einem Fest. Ab Vers 22. Ihr seid viel mehr, das ist der Gegensatz, ihr stattdessen seid zum Berg Zion hingetreten, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Das ist das, was ich mir immer wieder bewusst werden machen muss. Das ist nicht nur hier auf der Erde so etwas heil. Ich bin nicht nur hier zu einer Gemeinde dazugekommen, sondern ich bin zu Jesus selbst im Himmel dazugekommen. Berg Zion ist hier nicht der Hügel in Jerusalem, sondern das ist das himmlische Jerusalem, die Stadt des lebendigen Gottes. Da bin ich hinzugetreten und da möchte ich jeden Tag wieder hinkommen. Da, wo es so ganz anders ist. Wie heißt es hier? Ihr seid hinzugetreten zu Tausenden von Engeln. Habt ihr heute schon ein bisschen Gemeinschaft mit den Engeln gehabt? Das ist mir oft überhaupt nicht bewusst. Das ist eine Riesenversammlung und wir sind jetzt erstmal bei den Engeln. Die sind wahrscheinlich die ganze Zeit am Halleluja rufen, lobt Gott. Und die ganze Zeit am Rufen, wenn ich das Alte Testament vor allem ernst nehme, aber auch die Offenbarung des Johannes, heilig, 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 was für ein Gott. Zu diesen Engeln seid ihr dazugetreten. Ihr seid hinzugetreten zu einer Festversammlung, eine Festversammlung. Ich mag das Abendmahl, das wir heute feiern, immer ganz besonders. Das ist so ein Stückchen Fest auf Erden, wo wir die großen Taten Gottes feiern, das, was Jesus Großes für uns getan hat. Jesus selber sagt in Lukas 22, ich habe mich sehr danach gesehnt, vor meinem Leiden dieses Passa mit euch zu essen. Denn ich sage euch, ich werde es nicht mehr essen, bis das Mahl seine Erfüllung findet im Reich Gottes. Ich verstehe das für mich so, wir feiern auch mal sowas wie ein Passa im Himmel. Stellt euch das mal vor. Dann sind nicht nur die ganzen, ich weiß nicht wie viele Engel da, dann ist auch unser kleiner Haufen da. Inmitten diesen Millionen von Menschen, die das feiern. Und wir staunen einfach nur darüber, dass Jesus so groß ist. und so wunderbar ist und so voll Liebe ist. Und dass er uns hier auf dieser Erde schon erlöst hat, das ist Gottes Begegnung, auch im Abendmahl. Der Text geht weiter. Ihr seid dazugetreten zur Gemeinschaft der Erstgeborenen, die im Himmel verzeichnet sind. Also wenn dein Name im Himmel geschrieben steht, dann gehörst du hier dazu. Und dann kann man mit allen Christen, auch heute schon, selbst wenn wir nicht mit ihnen in einem Raum sind oder gar in einer Stadt, einem Land sind, dann können wir mit ihnen Gemeinschaft haben, eine große Gemeinschaft von Kindern Gottes. Ihr seid hinzugetreten, Vers 24, zum Mittler eines neuen Bundes, Jesus. Das ist, glaube ich, das Eigentliche. Wir sind zu Jesus gekommen, wir kommen immer wieder zu Jesus, in seine heilige Gegenwart. Und das ist nicht bedrückend, das ist nicht fern, sondern das ist ganz, ganz nah und ganz, ganz heilig und wunderbar. Das ist der große Unterschied, ob ich, wenn ich Gott begegne, zu einem Berg voll Feuer und Rauch komme oder ob ich zu Jesus komme, der so heilig ist, aber auch so voll Liebe. Das heißt in Johannes 1, Vers 14, das Wort ist Fleisch geworden, Jesus Christus ist Mensch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Jesus ist Mensch geworden und wir sahen seine Herrlichkeit. Wir können uns mit dieser Herrlichkeit schon hier immer wieder beschäftigen, indem wir uns überlegen, was hat uns Gott hier in den Evangelien, in seinem Wort, was hat uns Jesus hier schon von Gottes Herrlichkeit gezeigt. Das ist so viel, aber wie viel mehr wird die Herrlichkeit sein, wenn wir Jesus einmal gegenüberstehen? Wie viel mehr werden wir dir sehen, spüren, wirklich erfassen und einfach staunen? Das ist so ein Vorrecht von Kindern Gottes, dass Jesus hier auf diese Erde kam und uns Herrlichkeit über Herrlichkeit schon gezeigt hat. Als Vorgeschmack auf das, was kommt. Ein dritter Punkt, Gott begegnen, der Gott, der uns heiligt. Gott begegnen, der Gott, der uns heiligt. Die Verse 14 bis 17 in Hebräer 12. Strebt voll Eifer nach Frieden mit allen und nach der Heiligung, ohne die keiner den Herrn sehen wird. Seht zu, dass niemand die Gnade Gottes verscherzt, dass keine bittere Wurzel wächst und Schaden anstiftet und durch sie alle vergiftet werden, dass keiner unzüchtig ist oder gottlos wie Esau, der für eine einzige Mahlzeit sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Ihr wisst auch, dass Esau verworfen wurde, als er später den Segen erben wollte, denn er fand keinen Weg zur Umkehr, obgleich er unter Tränen danach suchte. Nun wird es sehr praktisch, aber auch sehr eindringlich. Wie geschieht Heiligung und auf welchen Gebieten? Erster Punkt, strebt nach Frieden mit allen. Strebt nach Frieden mit allen. So wie es im Epheserbrief im 4. Kapitel heißt, seid demütig, friedfertig und geduldig, ertragt einander in Liebe und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren, durch den Frieden, der euch zusammenhält. Hier im Epheserbrief, da scheint es um die Gemeinde zu gehen. Und wenn ich euch wunderbaren Geschwister anschaue, das ist ja ganz einfach, oder? Mit euch allen Frieden zu halten. Vielleicht ist es mit mir ein bisschen schwierig. Dann würde da nicht stehen, ertragt einander. Ertragt einander. Das fängt schon hier an, dass es nicht immer einfach ist, Frieden zu halten. Und dann in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, mit Freunden. Das sind jetzt welche, die mir eher nahe stehen. Was ist mit denen, die noch ein bisschen weiter weg stehen und mir an den Karren fahren? Haltet Frieden mit jedermann. Wenn du so ein ganz mildes Gemüt hast, ganz friedfertig, ich gratuliere dir, ich habe das nicht. Mir ist bei in dem Zusammenhang, ich habe hier ein paar Stichworte stehen, mir ist da einiges wichtig geworden. Muss nicht auf euch zutreffen. Ich habe bei mir gemerkt, dass ich wirklich lernen muss, mich selbst auch zurückzunehmen. Mich selbst manchmal nicht so wichtig zu nehmen und nicht auf meine Rechte zu pochen. Ich muss lernen, mich zu fragen, und das nicht zuletzt hier in der Gemeinde, was dient eigentlich dem anderen, gerade auch dann, wenn es meinen Wünschen entgegensteht. Was mache ich mit meiner Aggressivität, meinem Zorn, meinem Recht haben wollen? Das muss weg. Das muss weg. Und ich kenne da nur einen Weg, und das ist so etwas ans Licht bringen. Ans Licht bringen. Erstmal vor mir selber eingestehen. Das kann manchmal ganz schön schwierig sein. Aber dann auch anderen gegenüber eingestehen. Martin Luther hat die Beichte betont. Etwas, was bei uns Evangelischen nichtsdestotrotz eher verpönt zu sein scheint. Einem anderen Menschen seine Sünde und seine Fehler, ich habe hier von Aggressivität, Zorn, Recht haben wollen geredet, gibt ja auch genug anderes, das einem anderen Menschen zu bekennen, es aufzudecken, und dann verliert es Kraft. Gerade auch, man deckt es dann ja nicht nur vor dem anderen Menschen auf, sondern man bekennt es auch Gott. Und da steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und reinigt. Und wenn mir dann der andere auch noch Vergebung zuspricht anhand von dieser Basis, Gott vergibt, das ist so heilend und so heiligend. Letztes Stichwort, was hier steht zu diesem Thema, haltet Frieden mit allen, das ist das um Entschuldigung bitten. Um Entschuldigung bitten. Mache ich irgendwie nicht so gern. Ein zweiter Punkt bezüglich Heiligung, das ist die Vorsicht vor bitterer Wurzel. Vorsicht vor bitterer Wurzel. Da heißt es, seht zu, dass keine bittere Wurzel wächst und Schaden stiftet und durch sie alle vergiftet werden. Das wäre ein Riesenthema, was alles bittere Wurzeln sind. Auch hier nur einige wenige Punkte. Eine bittere Wurzel kann sich zeigen an meinem fehlenden Dank Gott gegenüber. Fehlender Dank für mein Leben, fehlender Dank für meine Gemeinde, fehlender Dank für meine Kinder, fehlender Dank für meinen Beruf und so weiter und so fort. Ich bin eigentlich nicht dankbar, sondern ich klage und klage oder ich fress in mich hinein und dann entsteht da eine bittere Wurzel, die aber irgendwie rauskommt, sich irgendwie zeigt, sich irgendwie auswirkt. Fehlender Dank. Zweites Stichwort, Unzufriedenheit. Mit allem unzufrieden. Mit unserer Gemeinde, mit unserem Gottesdienst, mit unserem Prediger, egal wer hier vorne steht, es ist immer alles falsch und ich bin nicht zufrieden und ich bekomme nicht genug und das gibt bittere Wurzeln. Bittere Wurzeln. Ihr könnt das selber auf euer Leben übertragen. Ich bin es bewusst nicht weggegangen von Gemeinde. Ich könnte hier lange, lange weitermachen. gerade auch im Persönlichen. Was braucht es da? Ich hatte vor Jahren etwas Schreckliches. Es ist ja 24 Jahre ungefähr her. Da wurde mir ein Zahn versetzt im Kiefer. Also kann ich nicht empfehlen. Da hatte ich nämlich eine Zahnlücke, ein anderer musste raus und der Zahnarzt hat ihn da reingepflanzt. Und der ist nicht angewachsen, richtig? Und dann braucht es was? Eine Wurzelbehandlung. Ich beende dieses Thema an der Stelle, ihr habt verstanden, was ich sagen möchte. Eine Wurzelbehandlung ist nötig, notwendig, die notwendend, aber sie ist alles nur nicht angenehm, sie ist grausig. Was wir hier für die bittere Wurzel brauchen, das ist eine Wurzelbehandlung. Und das ist der große Zusammenhang unseres Kapitels hier. Ich glaube, der Werner hat letzten Sonntag gepredigt über dass Gott uns erzieht. Habe ich richtig in Erinnerung. Du hast sicherlich darüber geredet, dass erzogen werden nicht nur Freude macht. Wie ich dich kenne, eindrücklich. Das ist diese Geschichte mit der Wurzelbehandlung. Dass es zur Heiligung kommt, dass ich mehr zu Gott passe, da braucht es auch eine Wurzelbehandlung und die ist nicht angenehm. Aber sie ist gut. Sie ist heilsam. Sie bringt mich wirklich, wirklich weiter. Hier steht, seid vorsichtig mit Unzucht. Unzucht. Das kann sexuell gemeint sein. Ich kam heute Nacht nach Hause mit öffentlichen Verkehrsmitteln, war in der Bonner Innenstadt und habe mich sehr gewundert, was einfach an Worten in der Luft war. Ich rede mal gar nicht von der Atmosphäre, einfach nur an viel, viel sexuellen Ausdrücken, die offen auf der Straße zu hören sind. Und jetzt kann ich mich wundern, wie schlimm die Gesellschaft ist, und dann gehe ich aber zu mir und frage mich, bin ich auf sexuellem Gebiet wirklich rein? Und wenn ich das nicht bin, oder wenn ich diesen Kampf, häufig sind die Männer ja mehr davon betroffen, wenn ich diesen Kampf längst resigniert aufgegeben habe, dann wird hier mehr als eine bittere Wurzel entstehen, dann wird eine tödliche Wurzel entstehen, nämlich für mein geistliches Leben, für mein Leben mit Jesus. Unzucht, sexuell. Aber gerade im Alten Testament hat Unzucht noch eine andere Bedeutung. Viel allgemeiner, nämlich Unzucht gegenüber Gott. Untreue gegenüber Gott. Hütet euch vor Unzucht. Bleibt bitte nicht bei der Sexualität hier stehen, wenn das nicht euer Problem ist und denkt, jetzt bin ich fein raus. Untreue gegenüber Gott, hütet euch davor. Es heißt in der katholischen Messe, ich war ursprünglich katholisch, von daher habe ich das verinnerlicht. In jeder Gottesdienst, jeder Messe, ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Das hat mich schon als Kind ganz, ganz stark beschäftigt. Weil man ist schnell bei den Werken. Und dann bist du bei recht deutlich falschen Werken, ja. Und denkst, aber so schlimm bin ich ja nicht. Aber hier, es fängt bei den Gedanken an, was geht eigentlich in mir vor? So wie Jesus sagt, nicht das, was von außen reinkommt, macht euch unrein, sondern das, was im Herzen drin ist. Und dann zählt er einiges auf. Es fängt mit den Gedanken an und geht über die Worte, da dringt etwas nach außen. Das sind oft nicht nur die angreifenden Worte, sondern es sind auch die aufdeckenden Worte, wo man merkt, was in den Menschen drin ist. Und dann kommt es auch zu den Werken. Was es da braucht, das ist Reinigung, Umkehr, und zwar um 180 Grad. Du kannst ja auch um 360 Grad drehen. Manche rotieren geistlich und immer wieder zu Gott sich bekehren. Und Herr, es tut mir so leid und so weiter. Nur wenn du dich einmal um dich selbst drehst, dann geht dein Leben immer noch in die gleiche Richtung. Umkehr ist 180 Grad, du gehst in eine neue Richtung. Da braucht es wirkliche Umkehr. Und schließlich Vorsicht vor Gottlosigkeit. Vers 16. Seht zu, dass keiner unzüchtig ist, ja, oder gottlos wie Esau, der für eine einzige Mahlzeit sein Erstgeburtsrecht verkauft hat. Also, bevor ich die Stelle jetzt bewusster gesehen habe, habe ich bei der Geschichte von Esau, sie steht im ersten Buch Mose, nie gedacht, dass der gottlos sein könnte. Ja gut, er hat da sein Erstgeburtsrecht, das ist ein besonderes Recht damals in Israel, Erstgeborener zu sein. Und du bekommst einen besonderen Segen, auch den hat er ja verspielt. Habe ich gedacht, okay, das setzt halt irgendwo ein bisschen falsche Prioritäten. Sein Bauch ist ihm näher als ein Erstgeburtsrecht, wenn du gerade Hunger hast. Aber hier wird es bezeichnet als gottlos. Er ist losgelöst von Gott. Es zählt nicht mehr das, was bei Gott wirklich wichtig ist, sondern das, was wirklich zählt, das rückt ganz in den Hintergrund. Und so ein popliges Linsengericht wird mehr, wird wichtiger, wird bedeutender als der Segen, den Gott gibt. Da habe ich mich ertappt gefühlt. Gerade so meine Ausrichtung im Leben, das, was wirklich zählt. Ich habe gemerkt, irgendwo stehe ich in Gefahr, manchmal den Blick zu verlieren. Das sind dann Kleinigkeiten so wichtig und lähmend, Kleinigkeiten wie irgendwelche Erbprobleme oder wie irgendwelche zwischenmenschlichen Probleme oder wie den Arbeitsplatz verlieren oder wie Krankheit. Habt ihr gut aufgepasst? Ich habe gerade von Kleinigkeiten geredet. Das sind keine Kleinigkeiten eigentlich. Aber es sind Kleinigkeiten im Vergleich zum Segen Gottes. Das ist das, was hier mit gottlos gemeint wird. Ist. Deshalb ist der Esau gottlos. Und ich möchte diese Aufforderung ernst nehmen. Ich möchte nicht gottlos sein in meinem Alltag, in meinem Leben. Ich möchte auf Gott ausgerichtet sein. Dann werden die anderen Dinge, die ganz, ganz wichtig sind, das, was ich eben aufgezählt habe, sind wirklich keine Kleinigkeiten. Das sind wichtige Dinge auch. Dann verlieren die aber ihre Schwere. Ihre Schwere. Sie werden eingeordnet im Blick auf Gott. Sie werden leichter. Ich sage nicht, dass sie damit leicht werden. Wozu Heiligung? Um Gott sehen zu können. Da hier in unserem Predigttext heißt es, strebt voll Eifer nach der Heiligung, ohne die keiner den Herrn sehen wird. Das ist der Auftrag schlechthin, den wir haben, für jetzt und hier und heute. Wir sollen nach Heiligung wirklich streben. Wir sollen uns wirklich danach ausstrecken. Wir sollen alles einsetzen, um von Jesus mehr und mehr geheiligt zu werden. Warum? Um Gott zu sehen. Auch da habe ich hin und her überlegt, was heißt denn Gott sehen? Und ich bin mal wieder auf eine ganz besondere Stelle im Alten Testament gestoßen, wo es darum geht, Gott zu sehen, nämlich Jesaja 6. Jesaja Kapitel 6, da blickt der Prophet, das ist ungefähr 2700 Jahre her, lange, lange her, da blickt er in den Himmel und sieht Gott auf seinem Thron und er sieht die himmlischen Wesen und diese himmlischen Wesen, die haben die ganze Zeit auf ihren Lippen heilig, heilig, heilig. Was für ein heiliger Gott. Und in diesem Kapitel, Jesaja 6, ist so auffällig. Du bekommst zwar diese himmlischen Wesen etwas beschrieben, aber wie Gott aussieht, noch nicht mal eine Andeutung. Dieser Gott ist so heilig, so fern auch, so über allem, dass man ihn gar nicht beschreiben kann. In diesem Himmel, in den der Jesaja schaut, ist einfach nur Staunen über Gott und Anbetung über die Heiligkeit und Größe Gottes. Was für eine wunderbare Atmosphäre. Und dann denkt man, dass der Jesaja sagt, ja Herr, genau da möchte ich hin. Danke, dass du mich das sehen lässt. Jetzt lass mich doch ein bisschen mitjubeln über dich. Viele von uns wissen, wie der Text dann aber weitergeht. Da heißt es, weh mir, ich bin verloren, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und lebe mitten in einem Volk mit unreinen Lippen. Und meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen, gesehen. Ja, der Jesaja ist nicht heilig genug, um vor diesem heiligen Gott bestehen zu können. Wir brauchen Heiligung, um diese Heiligkeit Gottes überhaupt ertragen zu können. Wir müssen erst dazu verändert werden, dass das wenigstens ein bisschen passt. Und was ich auch ganz eindrücklich finde hier bei Jesaja, ich mag dieses Buch Jesaja ganz, ganz arg. Wenn der schon nicht passt zu Gott, der Jesaja, so ein Gottesmann mit so einem Glauben, wo erfahren wir eigentlich vom Jesaja eine Sünde? Der scheint so ein geheiligtes Leben zu haben und trotzdem sagt er, das passt nicht. Der wird dann passend gemacht. Ist auch eine Stelle, die irgendwie erstaunlich ist. Da flog einer der Seraphim, das ist so ein himmlisches Wesen, zu mir. Er trug in seiner Hand eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hat. Solche Zangen habe ich auch schon im Archäologischen Museum gesehen, aus Tempeln. Die hast du, um solche Kohlen anzufassen. Wir wissen alle, warum. Wenn du die Kohle direkt anfasst, dann gute Nacht. Eine glühende Kohle, die er vom Altar genommen hatte, er berührte damit meinen Mund. Da wird quasi heiliges Feuer vom Altar genommen. Und um den Jesaja, jetzt hier im Bild, zu heiligen, passend zu machen zu diesem heiligen Gott, sind solche drastischen Behandlungen nötig. Das noch als Ergänzung zur Predigt vom letzten Sonntag. Das ist die Erziehung Gottes. Ich habe eben von Wurzelbehandlung geredet, aber eine Wurzelbehandlung ist goldig im Vergleich zu dem, wie es hier ausgedrückt wird. Und wisst ihr was? Ich bin so froh, dass Gott diesen Riesenabstand, den wir hier beim Jesaja haben, ja, wie weit hat er ihn verringert? Wir haben die Zusage, 1. Thessalonicher 5, Vers 23, dass Gott uns durch und durch heiligt. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Das ist die Zusage, die wir haben. Und in 1. Thessalonicher 5, Vers 24, der nächste Vers, er ist treu, er wird's auch tun. Gott wird dieses Heiligungsprogramm durchführen und deshalb werden wir passend gemacht zu diesem heiligen Gott. Das ist das, was Gott vorhat. Ein letzter kurzer Punkt. Gott begegnen, dem heiligen Gott, der uns erzieht, Predigt vom letzten Sonntag, und stärkt. Ich lese uns, so wie es Ulla eben auch gemacht hat, nochmal in den Text vom letzten Mal kurz hinein, ab Vers 10. Jene haben uns für kurze Zeit nach ihrem Gutdünken in Zucht genommen. Er aber tut es zu unserem Besten, damit wir Anteil an seiner Heiligkeit gewinnen. Jede Züchtigung scheint zwar für den Augenblick nicht Freude zu bringen, sondern Schmerz. Später aber schenkt sie denen, die durch diese Schule gegangen sind, als Frucht den Frieden und die Gerechtigkeit. Jetzt geht's weiter. Was folgt daraus? Darum macht die erschlafften Hände wieder stark und die wankenden Knie wieder fest und ebnet die Wege für eure Füße, damit die lahmen Glieder nicht ausgerenkt, sondern geheilt werden. Ich bin heute Nacht von einer Reise heimgekommen und genauso fühle ich mich heute Morgen. Die erschlafften Glieder müssen irgendwo wieder lebendig werden, stark gemacht werden. Was hilft? Das ist wirklich die Begegnung mit Gott, wo man merkt, dass Gott auch weiter an einem arbeitet, dass Gott uns niemals im Stich lässt. Es wirkt manchmal seltsam, wenn hier in unserem 12. Kapitel steht, zumindest indirekt, freut euch über die Züchtigung. Habt ihr euch schon von Herzen darüber gefreut? Das ist ein ganz, ganz großer Grund zur Freude. Und das macht uns dann auch wirklich wieder, wie es hier heißt, stark, fest, wenn du erlebst, dass Jesus an dir arbeitet, dass Jesus diesen Weg mit dir geht, dass Jesus dich nicht aufgegeben hat, dass Jesus dich nicht loslässt, dass Jesus dich mehr und mehr heiligt. Wenn du das erlebst, dann weißt du, bei dir ist geistliches Leben. Da ist ewiges Leben hier. Ich bin nicht geistlich tot. Ich freue mich immer wieder, wenn Jesus mich festmacht und wenn er mir neue Kraft gibt. Ich möchte euch bitten, dass wir aufstehen und miteinander heute beten.